SBR aktuell global.
Das Umweltmagazin mit Susanne Henn. Schön, dass Sie dabei sind. Dieses Wochenende ist es soweit. Dann wählt ganz Europa oder jedenfalls die 27 Länder, die Teil der EU sind, ein neues Parlament. Und viele Menschen blicken mit Sorge auf diese Wahl, auch die Umweltverbände.
Wir erwarten, dass wenn rechtspopulistische Parteien wie zum Beispiel die AfD ein höheres Gewicht im Europäischen Parlament haben, dass darunter die Natur insgesamt leiden wird, weil Auflagen für den Natur- und Artenschutz geschwächt werden. Das ist das erklärte Ziel auch der AfD.
Sagt der Vorsitzende des NABU Baden-Württemberg, Johannes Enzle. Und warum die EU nicht nur für Natur, sondern auch für den Klimaschutz wichtig ist, auch für uns im Südwesten, darum geht's heute in Global. Und um die Frage, wie lassen sich Windkraft und Vogelschutz unter einen Hut bringen? Die Antwort darauf wird gerade in einem Forschungsprojekt auf der Schwäbischen Alb gesucht.
Wir haben den Fokus, dass wir Vermeidungsmaßnahmen für Vögel und Fledermäusen entwickeln wollen. Das heißt, technische Maßnahmen, die Fledermäuse und Vögel besser davor schützen, in die Rotoren zu fliegen.
Sagt Projektleiter Dr. Frank Musiol vom Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung in Stuttgart. Das ganze Gespräch mit ihm gibt's gleich hier in Global. An diesem Wochenende wird gewählt europaweit. Die Niederländer haben am Donnerstag den Anfang gemacht und so geht es jetzt weiter, bis am Sonntag um 23 Uhr die letzten Wahllokale in Italien schließen. Und eine Frage, die viele Menschen umtreibt, ist die: Wie stark werden die Rechtspopulisten im neuen EU-Parlament? Ein Erstarken hätte Auswirkungen auf viele Bereiche der EU-Politik, auch auf den Klimaschutz. Denn EU-Gesetze gelten für alle Länder und müssen umgesetzt werden, wie etwa der Green Deal, der 2019 beschlossen wurde und immer noch als großer Wurf gilt.
It's not just a deal. It's a solemn promise that we make to our children and our grandchildren.
Nicht nur ein Abkommen, sondern ein feierliches Versprechen an Kinder und Kindeskinder sei der Green Deal, betont die EU-Abgeordnete Esther de Lange. Europa will damit der erste klimaneutrale Kontinent der Erde werden. Wie geht das? Raphael Weiland vom Naturschutzbund Deutschland.
Bis 2050 dürfen wir keine schädlichen Klimagase mehr ausstoßen. Um das Ziel zu erreichen, müssen wir unter anderem auch alle schädlichen Verbrennertechniken verbieten. Deswegen sollen ab 2035 keine Autos mehr verkauft werden, die schädliche Emissionen ausstoßen.
Der Green Deal steht am Ende einer Reihe von Gesetzen, mit denen die EU den Umweltschutz vorangebracht hat. Bereits vor 18 Jahren wurde die Chemikalienverordnung REACH durchgesetzt.
Da werden die Unternehmen, die Produkte herstellen, gezwungen aufzuschreiben, was da drinne ist. Das wird registriert. Und wenn wir dann sehen, da sind giftige Stoffe drinne, dann können wir dagegen vorgehen. Das heißt, REACH sorgt insgesamt dafür, dass die Produkte des Alltags für uns Verbraucher sicherer werden.
Ein Instrument im Kampf gegen die Klimakrise war auch das Emissionshandelssystem aus dem Jahr 2005. Hier wurden international Anreize geschaffen, den Ausstoß von Schadstoffen zu verringern. Wer mehr CO2 ausstößt, muss dafür bezahlen. 2008 kam die Luftreinhaltungsrichtlinie dazu. Sie verpflichtet die Industrie, keine Schadstoffe mehr in die Luft zu pusten oder in die Flüsse einzuleiten. Sehr konkret haben VerbraucherInnen die Wirkung der Ökodesign-Richtlinie erfahren. Ihre alte Glühbirne wurde vom Markt genommen. Leuchtmittel müssen seither energieeffizient sein, dürfen nur wenig Strom verbrauchen. Es ist also einiges erreicht worden in Sachen Umweltschutz durch die EU. Das steht jetzt bei den Wahlen zur Disposition, denn die Klimaschutzbefürworter verlieren an Boden. Können bereits beschlossene Gesetze rückgängig gemacht werden? Rechtsexperte Raphael Weiland.
Jedes Gesetz, das geschaffen werden kann, kann auch wieder zurückgenommen werden. Und wenn man sich die aktuellen Prognosen anschaut, dann ist leider tatsächlich zu befürchten, dass der europäische Green Deal und diese Umweltgesetze zurückgedreht werden.
Die Sorge ist also nicht unberechtigt. Das waren Informationen von Daniela Engelhardt. Denn alles, was in der EU in Sachen Klima- und Naturschutz beschlossen wird, hat direkte Auswirkungen bei uns vor Ort oder eben auch nicht. Janina Schreiber.
Wer den Wert der europäischen Gesetzgebung für unsere Umwelt bemessen will, der braucht laut Ornithologin Katrin Böning-Gäse nur mal durch eines der sogenannten Natura 2000 Schutzgebiete zu spazieren. Das sind Gebiete, die über ganz Europa verteilt Tiere und Pflanzen unter Schutz stellen. Dafür gibt's Geld von der EU. Aber es ist auch an Bedingungen geknüpft, wie Böning-Gerse erklärt.
Der große Vorteil davon ist, dass eben wirklich auch die Schutzziele, Managementpläne und ein Monitoring abgeliefert werden müssen, sodass dieses Ziel auch als relativ junges Instrument durchaus Durchschlagskraft entwickelt hat.
Und zwar insofern, dass wenn ein Land diese Managementpläne nicht vorlegt, die EU sogenannte Vertragsverletzungsverfahren anstrengen kann. Böning-Gerse.
Das heißt, Deutschland kann angezeigt werden und muss dann im Zweifelsfall mit empfindlichen Strafzahlungen rechnen, wenn solche Sachen nicht vor Ort ordentlich umgesetzt werden. Und solche Instrumente haben jetzt an anderer Stelle, zum Beispiel als der wunderbare Nationalpark Białowieża in Polen teilweise abgeholzt werden sollten, zu einem sofortigen Stopp der Abholzung geführt. Da hat eben die EU gesagt, das kann teuer werden. Und die Folge war, dass dieses Gebiet gut geschützt blieb.
Florian Schöne vom Deutschen Naturschutzring bemisst der EU in der Umwelt- und Naturschutzpolitik ebenso einen hohen Wert zu.
Es gibt Erhebungen, wonach 80% der gesamten Umweltgesetzgebung in Deutschland auf europäische Richtlinien und Verordnungen zurückgehen.
Gerade die Natura 2000-Schutzgebiete seien in ihrem Netz über ganz Europa für wandernde Arten extrem relevant. Schöne.
Rotmilan, Kiebitz, Bekassine, Braunkehlchen, dass diese Arten wirklich auf einem einheitlichen Niveau auch auf ihrer Zugroute zumindest bis nach Südeuropa geschützt sind. Das ist ein sehr gutes Beispiel, glaube ich.
Marion Guénard vom Verein German Watch erklärt, auch die Klimaziele der EU sind verpflichtend für die Mitgliedstaaten und damit relevanter Wegweiser.
Die EU-Klimaziele des Green Deal sind im europäischen Klimagesetz verankert. Das heißt, sie verpflichten die Mitgliedstaaten, sich ambitionierte Klimaziele auf nationaler Ebene zu setzen.
Ein prominentes Beispiel. Obwohl Deutschland nun die Sektorziele aus seinem Klimaschutzgesetz gestrichen hat, fein raus ist die Regierung trotzdem nicht. Denn die EU-Gesetzgebung steht über nationalem Recht. So geh nach.
Die EU-Länder sind gesetzlich dazu verpflichtet, die Emissionen in den Sektoren Gebäude und Verkehr zu senken. Das ist als Teil von der Lastenteilungsverordnung. Wenn ein Mitgliedstaat die Sektorziele über mehrere Jahre verfällt, muss er Zertifikate von anderen EU-Mitgliedstaaten einkaufen.
Und das kostet meist hohe Summen. Vielleicht ein Grund, weshalb es gerade einen Ruck vor allem bei rechtspopulistischen Parteien gibt, der diese bissfeste europäische Umwelt- und Klimapolitik wieder rückgängig machen will. Katrin Böning-Gerse blickt mit Sorge auf die bevorstehende Wahl.
Die Herausforderungen sind groß. Also es gibt drohende Stimmungswechsel. Aber was ganz klar ist, von der Seite der Wissenschaft ist klar, dass wenn wir jetzt diese Biodiversitätsziele auf der europäischen Seite aufgeben und dann die intensive landwirtschaftliche Nutzung nicht um den Schutz der Biodiversität ergänzen, dann gefährden wir wirklich unsere Ernährungssicherung. Und mit allen negativen Folgen für das Wohlergehen der Menschen. Da ist es sehr weise, auf die Stimme der Wissenschaft zu hören.
Um die Energiewende schnell voranzubringen, brauchen wir deutlich mehr Windräder, nicht nur auf hoher See, sondern auch an Land. Wenn Windkraftanlagen errichtet werden, ruft das aber immer wieder Naturschützer auf den Plan, denn immer wieder verenden Vögel und Fledermäuse in den Rotorblättern. Wie lässt sich das verhindern? Das wird gerade am Windenergietestfeld Geislingen-Donsdorf auf der Schwäbischen Alb getestet. Auf einem Versuchsfeld, auf dem eigentlich herausgefunden werden soll, wie sich die Nutzung von Windenergie in Steillagen optimal nutzen lässt, geht es auch um Artenschutz und vor allem um den hier. Den Rotmilan. Denn dort auf der Schwäbischen Alb brüten drei Paare. Das Testfeld besteht aus 2 Windrädern und 4 Testmasten, jeder rund 100 Meter hoch, vollgepackt mit Technik. Unter anderem Ultraschallmikrofone, die Fledermäuse orten, oder Kameras, die alles registrieren, was sich in der Luft bewegt. Verantwortlich für diesen Teil des Projekts ist Dr. Frank Musiol vom Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung in Stuttgart. Gemeinsam mit ihm habe ich mir das Testfeld mal angeschaut.
Global, das Gespräch.
Die Testrotatoren, die stehen zwischen normalen Windenergieanlagen. Was macht sie denn besonders?
Das Besondere an diesem Testfeld ist, dass die Windenergieanlagen mit allerlei Messtechnik ausgestattet sind. Sensoren an den Türmen, im Fundament verbaut, in den Rotorblättern ist Sensorik verbaut. Und wir haben eben diese vier Windenergiemessmasten, die jeweils in Windrichtung vor und hinter den Windenergieanlagen stehen und ebenfalls mit ganz viel Messtechnik ausgestattet sind, sodass wir im Grunde die Windverhältnisse und das, was passiert, in diesem gesamten Testfeld modellieren können.
Was wird denn unter Naturforschungsaspekten hier getestet?
Wir haben den Fokus, dass wir Vermeidungsmaßnahmen für Vögel und Fledermäusen entwickeln wollen. Das heißt, technische Maßnahmen, die Fledermäuse und Vögel besser davor schützen, in die Rotoren zu fliegen. Und um das entwickeln zu können, muss man natürlich als erstes genau wissen, wie verhalten sich denn die Tiere an den Anlagen.
Und was wird dafür genau gemessen?
Wir zeichnen für Vögel, insbesondere für Rotmilane, Flugwege auf. Das machen wir zum Beispiel mit besenderten Vögeln. Wir haben hier Rotmilane, die GPS-Sender haben und deren Flugbewegungen wir permanent 24/7 nachvollziehen können. Gleichzeitig untersuchen wir auch mit sogenannten Laser-Rangefindern die Vögel. Das heißt, das sind mit Lasern ausgestattete Ferngläser, die Vögel verfolgen können und dann eben dreidimensionale Ortspunkte aufnehmen können und so auch Flugwege zusammensetzen.
Die Technologien, die Sie dafür einsetzen, gab es die schon oder haben Sie die speziell jetzt für diesen Versuch entwickelt?
Teils, teils. Das, was wir an Technik haben zur Untersuchung der Flugwege von Rotmilan, zum Beispiel die GPS-Sender oder auch die Laser-Rangefinder, das ist Technik, die schon lange eingesetzt wird. Wir haben aber bei den Fledermäusen zum Beispiel neben der Akustik, also der Aufnahme von Fledermausrufen mit Mikrofonen, mit Ultraschallmikrofonen, haben wir auch eine zweite Technik hier mitentwickelt, nämlich die Stereo-Wärmebildtechnik. Das heißt, wir können Flugbahnen von Fledermäusen im Dunkeln aufnehmen, um zu gucken, wie verhalten sich die Fledermäuse denn genauer an den Windenergieanlagen. Weiterhin entwickelt haben wir auch eine Technologie zur Erfassung von Insekten. Dafür haben wir Insektenfotofallen entwickelt, die Insekten anlocken durch Beleuchtung einer Anlockfläche und dann Fotos macht. Und diese Fotos werden alle paar Minuten verglichen, um zu gucken, wann sind mehr, wann sind weniger Insekten da.
Wenn Sie das alles ausgewertet haben, was könnte dann am Ende stehen? Ein Windkraftrad, das sich abschaltet, sobald sich ein Vogel nähert?
Das ist tatsächlich eine Option. Es sind ja schon Antikollisionssysteme für Vögel auch vorhanden, die allmählich auch in den Markt eintreten können. Das Zweite ist, dass natürlich so Abschaltungen für Vögel auch immer mit einem Aufwand verbunden sind. Wir haben Energieverluste, die dadurch entstehen, wenn die Anlagen abgeschaltet werden. Wir haben möglicherweise auch Verschleißprobleme, wenn Anlagen sehr oft abgeschaltet werden müssen. Und was wir hier am Testfeld untersuchen wollen, ist, muss man eigentlich, wenn ein Vogel erkannt wird, die Anlage tatsächlich komplett abschalten oder reicht es vielleicht auch, die Anlage nur ein bisschen zu drosseln, weil ein Vogel eine langsamer laufende Anlage leichter erkennt als Gefahr und eben ausweicht. Das hat man so an anderer Stelle noch nie untersuchen können.
Wenn Sie hier zu Ergebnissen kommen, zum Beispiel zu einem Ergebnis, ich muss halt Windkraft derart ausstatten, dass es sich verlangsamt, wenn ein Vogel sich nähert, dann wäre das ja mit Kosten verbunden. Also es müsste diese Technik entwickelt, sie müsste verbaut werden und trotz allem hätte der Betreiber Energieverluste. Würde das alles Windenergie nicht sehr stark verteuern?
Also ich glaube, die Verteuerung, die wir da hätten, wäre marginal. Das ist tatsächlich im Nachkommabereich. Und der große Vorteil, den wir hätten, wäre, dass wir eine Befriedung zwischen Windenergienutzung, also dem Klimaschutz und dem Artenschutz hätten. Denn natürlich wissen auch die Artenschützer heute, dass Klimaschutz langfristiger Artenschutz ist. Nichtsdestotrotz gilt es eben auch, die biologische Vielfalt zu erhalten. Und wenn wir hier Techniken entwickeln, die mit einem geringfügigen Energieverlust oder auch mit geringfügigen Kosten verbunden sind und können dadurch eben die Arten besser schützen, dann ist uns sehr viel geholfen.
Und Sie glauben, die Windparkbetreiber würden das auch ohne zu zucken mitmachen?
Ja, was heißt ohne zu zucken? Es gibt natürlich immer Genehmigungsauflagen und es gibt heute viele Auflagen, die den Anlagenbetreibern auch nicht schmecken. Außerdem gibt es heutzutage schon viele Windparks, die pauschale Abschaltzeiten haben, zum Schutz des Rotmilans in der gesamten Brutphase abschalten müssen am Tage. Und da wäre man natürlich bei der bedarfsgerechten Abschaltung, wenn man nur jeden Tag dreimal die Anlagen anhalten müsste, sehr viel weiter.
Würden sich denn bereits bestehende Anlagen auch nachrüsten lassen mit dieser Technik oder ist das nur Zukunftsmusik für alles, was wir in Zukunft bauen?
Also technisch ist es natürlich möglich, dann Anlagen auch mit solchen Antikollisionssystemen nachzurüsten oder auch mit anderen Dingen, die wir hier entwickeln. Aber das ist rechtlich in der Regel nicht möglich, weil es ja einen Bestandsschutz gibt. Das heißt, Anlagen, die einmal ohne eine Auflage genehmigt wurden, denen kann man nicht nachträglich solche Auflagen aufbürden. Aber zukünftig besteht natürlich die Möglichkeit in Genehmigungsauflagen, da kann man natürlich sowas reinschreiben wie, weil der Rotmilan hier in der Gegend verbreitet ist, darf die Anlage nur laufen, wenn ein Antikollisionssystem installiert ist, das den Rotmilan erkennt.
Ihre Prognose, wann haben wir die ersten Windkraftanlagen mit Vogelkollisionsschutz?
Ich glaube, das wird jetzt schon sehr schnell gehen. Es werden dann Anlagen sein, die tatsächlich abgeschaltet werden. Ich hoffe, dass wir uns dem noch weiter nähern, indem wir hier zum Beispiel rausfinden, dass man sie eben nicht komplett abschalten muss, sondern nur drosseln muss. Das Ziel muss ja immer sein, einen größtmöglichen Schutz der Vögel bei einem höchstmöglichen Energieertrag zu erreichen. Und ich glaube, da können wir mit unseren Arbeiten hier einiges zu beitragen.
Vielen Dank, Herr Musion.
Sehr gerne.
Bleibt zu hoffen, dass die Forschungen auf der Schwäbischen Alb zu einer Versöhnung von Windkraft und Artenschutz beitragen, denn wir brauchen dringend mehr Windräder, wenn, wie beschlossen, unser Strom im Jahr 2030 zu mindestens 80% aus erneuerbaren Quellen kommen soll. Doch neben dem Artenschutz gab es noch eine andere Sorge. Könnte der Wind im Zuge des Klimawandels weniger werden, sodass die Windräder weniger Strom erzeugen? Könnte also der Klimawandel selbst dem Ausbau der Erneuerbaren einen Strich durch die Rechnung machen? Eher nicht. Es gibt, so Jasmin Appelhans, vorsichtige Entwarnung.
Renate Hagedorn vom Deutschen Wetterdienst gibt Entwarnung. 2023 war demnach das windreichste Jahr seit 2007.
Das bestätigt uns, was auch schon im Jahr 2022 absehbar war. Das heißt, die Befürchtungen treffen nicht zu, dass wir nach dem windarmen Jahr 2021 hierzulande mit grundsätzlich abnehmenden Windgeschwindigkeiten rechnen müssen.
Ganz so einfach ist das allerdings nicht, sagt Patrick Ludwig vom Karlsruher Institut für Technologie. Er ist Meteorologe und forscht zu zukünftigen Windverhältnissen in Deutschland und Europa. Denn sowohl ein Flautejahr wie 2021 oder ein sehr windreiches Jahr wie 2023 haben allein noch keine Aussagekraft.
Ein einzelnes Jahr gibt uns natürlich noch überhaupt keine Information über irgendwelche langfristlichen Trends oder langzeitlichen Trends. Das heißt, wenn wir jetzt ein Jahr mehr oder weniger Wind hatten, können wir natürlich überhaupt keine Aussage da machen, ob das jetzt allgemeingültig ist, ob wir da schon einen Trend für die Zukunft sehen.
Der Deutsche Wetterdienst sieht aber auch beim Vergleich mit älteren Daten bis 1950 kaum Veränderungen in der durchschnittlichen Windgeschwindigkeit. Und auch Patrick Ludwig ist vorsichtig zuversichtlich. Denn bei allen relativen Unsicherheiten sagten verschiedene Studien und Ansätze zumindest alle aus,
dass die Änderungen, was den mittleren Wind angeht in Deutschland, eigentlich relativ gering ausfallen werden.
Das gilt allerdings nur für die durchschnittliche Menge an Wind in einem Jahr. Über das Jahr verteilt wird es schon Unterschiede geben.
Das heißt, wir werden wahrscheinlich im Winter mehr Wind haben und im Sommer dafür weniger Wind haben, was sich im Mittel allerdings wieder ungefähr auf die gleichen Windgeschwindigkeiten kommen werden.
Für den Umstieg auf erneuerbare Energien ist das nicht zwangsläufig ein Problem. Denn zwar könnte im Sommer teilweise so wenig Wind sein, dass die Turbinen gar nicht anspringen, aber
dadurch, dass wir im Sommer natürlich deutlich mehr Sonne haben, haben wir dann eigentlich ja die Chance, den fehlenden Wind durch mehr Sonnenenergie oder die Ausnutzung der Sonnenenergie zu kompensieren.
Und auch, dass es im Winter mehr Wind geben wird, stellt für die Windindustrie nicht notwendigerweise ein Problem dar. Denn zwar werden Windturbinen bei Sturm oder Orkan abgeschaltet, um eventuelle Schäden an den Anlagen zu verhindern. Mehr Wind bedeutet aber nicht notwendigerweise auch mehr Stürme. Denn bei der zukünftigen Windentwicklung laufen zwei Prozesse quasi gegeneinander. Zum einen werden zwar in ungefähr 10 bis 15 Kilometern Höhe Temperaturunterschiede zunehmen. Dadurch können einzelne Stürme zukünftig stärker werden. Weil aber der Temperaturunterschied zwischen dem Äquator und den Polen nicht mehr so groß ist, wird es auch in Deutschland seltener überhaupt zu Stürmen kommen. Die Zeiten, in denen die Windturbinen wegen des Sturms abgeschaltet werden müssen, könnten also sogar abnehmen. So sieht auch Renate Hagedorn vom Deutschen Wetterdienst trotz Klimawandel und weniger Wind im Sommer die Energiewende nicht als gefährdet an.
Das war in den letzten Wochen und vor allem auch am vergangenen Wochenende ein häufig gehörtes Geräusch im Süden und Südwesten Deutschlands. Starkregen. Er führte an vielen Orten zu verheerenden Hochwassern, zum Beispiel im baden-württembergischen Schorndorf.
Circa 10 Uhr hörten wir ein Geräusch im Keller. Wir guckten runter und das ganze Treppenhaus stand schon voller Wasser. Der ganze Keller überflutet, keine Chance, irgendwas zu machen.
So ein Anwohner. In diesem Jahr ist Deutschland stark von Hochwassern betroffen, aber in anderen Ländern ist es noch deutlich krasser. Etwa in Brasilien. Denn der Klimawandel betrifft besonders Länder des globalen Südens, die eigentlich wenig zum Klimawandel selber beigetragen haben. Dazu gehört auch Brasilien. Und im Land direkt sind besonders die armen Menschen betroffen. Ihre Wohnungen liegen in Risikogebieten und sie haben nicht das Geld, um bei Hochwasser in einem Hotel unterzukommen. Klimaflucht innerhalb Brasiliens ist bereits seit Jahren im Gange. 2023 belegte das Land Platz 6 auf der Liste der Länder, in denen weltweit am meisten Menschen vor Klimakatastrophen fliehen mussten. Auch jetzt sind nach dem Starkregen und der verheerenden Hochwasserkatastrophe vor einigen Wochen Hunderttausende auf der Flucht.
Sein Haus hatte Fernando Bittencourt selbst gebaut, als er vor 25 Jahren nach Canoas kam, im Ballungsraum von Porto Alegre. Es war ein großes Haus mit Garage, Balkon, viel Platz für die Kinder, bis das Wasser kam. Sie schafften es gerade noch, sich selbst zu retten. Geblieben sind ihnen nur die durchnässten Kleider, die sie am Leib trugen. Ich schlafe nicht, ich bin Tag und Nacht hellwach. Ich denke dauernd daran, dass ich alles verloren habe, was ich mir erarbeitet habe. Es ist die schlimmste Katastrophe meines Lebens. Und eine der schlimmsten Klimakatastrophen Brasiliens. Fast 600.000 Menschen haben das Dach über dem Kopf verloren. 100.000 sind es allein in Canoas, ein Viertel der Einwohner der Stadt. Bittencourt und seine Familie leben seit fast einem Monat auf 4 Matratzen in der Turnhalle der Lutherischen Universität, gemeinsam mit 7.000 anderen Vertriebenen. Wir müssen unsere Stadt neu denken, sagt Bürgermeister Jairo Jorge. Möglicherweise müssen einige Gebiete, die immer wieder von Hochwasser betroffen sind, neu organisiert werden. Wir müssen ganze Viertel an Orte umsiedeln, die besser geschützt sind. Wir brauchen ein besseres Deichsystem. Nicht nur mit Blick auf das, was bereits passiert ist, sondern mit Blick auf das, was in Zukunft passieren könnte. Wir sehen in den Statistiken, die Hochwasser nehmen zu und werden intensiver. Der Klimawandel ist da. Und er bedroht in ganz Brasilien, ganz konkret, mehr als 1.900 Städte. Das ergab eine Studie des Geologischen Dienstes Brasiliens. Fast 9 Millionen Menschen leben in diesen Risikogebieten und 3 Millionen könnten in den kommenden Jahren zu Klimaflüchtlingen werden, schätzt Klimaexperte Carlos Nobri. Márcio Strini vom Think Tank Observatorio do Clima erklärt, warum Brasilien so anfällig für Klimakatastrophen ist. Erstens wegen der sozialen Ungleichheit. Es ist vor allem die arme Bevölkerung, die in Risikogebieten lebt. Darüber hinaus ist unsere Wirtschaft sehr anfällig. Wir produzieren 80% unseres Stroms aus Wasserkraft. Und Wasserkraftwerke brauchen Regen in einer ausgeglichenen Menge am richtigen Ort. Auch unser Agrarsektor, der wichtigste Wirtschaftszweig des Landes, ist auf ausgeglichene Niederschläge angewiesen. Der Klimawandel gefährdet die Ernährungssicherheit. Brasilien ist sehr verwundbar. Doch seit 2017 wurden die Investitionen in Katastrophenschutz stark gekürzt. So gibt es das Zentrum für Überwachung von Naturkatastrophen, CEMADEM, an. Das Land sei nicht auf die Herausforderungen des Klimawandels vorbereitet, sagt auch Astrini. Das habe sich in Rio Grande do Sul gezeigt, wo die Niederschlagsmengen in den vergangenen Jahren konstant zugenommen hätten. Doch lockerte die dortige Regierung mehr als 500 Umweltschutzbestimmungen. Die Wartung des Hochwasserschutzsystems der Millionenmetropole Porto Alegre wurde vernachlässigt. Nun hat die Bundesregierung Hilfen von umgerechnet rund 9 Milliarden Euro in Aussicht gestellt, Unterstützung für die Flutopfer versprochen. Doch wo sollen wir in Zukunft leben, fragt Fernando Bittencourt. Sie könnten ja nicht ewig in der Notunterkunft bleiben.
Eine Frage, auf die es vermutlich so schnell keine Antwort geben wird. Das war eine Reportage von Anne Herberg und es war es im Umweltmagazin Global. Ich bin Susanne Hinn. Danke fürs Zuhören.